Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts hier bei StoryOwl, direkt aus dem Pool ins Studio und danach gehe ich da auch wieder zurück. Deswegen nehmt euch was Kaltes zum Trinken, los geht's.
StoryOwl, der Podcast mit Alan und Dominik.
Es ist der heißeste Tag des Jahres und das liegt ausnahmsweise mal nicht nur an mir, sondern auch am Wetter. Dominik, wie schwitzt du?
Ja. Nein, es ist wirklich sehr, also es ist nicht ganz so heiß wie gestern, aber es ist wirklich warm. Ich komme direkt aus dem Pool und nach der Aufzeichnung werde ich da auch direkt wieder hin verschwinden, weil sonst halte ich es hier nicht aus.
Weißt du, was ich heute gemacht habe?
Erzähl es mir.
Ich habe also einen Schwimmreifen aufgeblasen und habe mich dann an einem Seil, das ich extra gekauft habe, in den Fluss hinuntergelassen, weil der Flussstand ist sehr niedrig wegen der Dürre und bin dann mit dem Schwimmreifen den Fluss entlang geschwommen. Ja, das war super. Einmal die Schwäbische Rezat runter.
Wunderbar.
Und muss man dann nur zurücklaufen irgendwie. Und dabei habe ich auch den Schwimmreifen kaputt gemacht. Aber ich habe es einmal geschafft, das mache ich einmal im Jahr und das ist super.
Naja, so teuer sind die Schwimmreifen dann ja auch gar nicht.
Der war tatsächlich beim Grundstück dabei. Der gehört ja, wenn du so ein Grundstück kaufst, gehört dir ja alles, was drauf liegt. Und dieser Schwimmreifen wurde in irgendeinem Schuppen unter einem Schrank vergessen.
Ja, also, wunderbar. Ja. Dann war er recht teuer, so im Gesamtbild.
Ja, immer noch ein besserer Deal als Payback-Punkte.
Wir haben in der letzten Folge ja ausführlich über den Eurovision Song Contest gesprochen und das wollen wir jetzt auch nochmal ganz kurz tun, denn es hat sich was aufgetan und zwar im Prinzip das, was ich mehr oder weniger schon vorausgesagt habe.
Also unser erstes StoryOwl Update.
Ja, was ist passiert? Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest dieses Jahr gewonnen und infolgedessen findet der Eurovision Song Contest nächstes Jahr selbstverständlich in Großbritannien statt. Klar.
Ja, warum denn?
Nee, also es ist ganz einfach. Ich meine, der Präsident, wie spricht man das aus? Volodymyr Zelensky hat ja gesagt, das findet in der Ukraine statt, aber die EBU hat gesagt, nee. Nope, absolut nein, gar nicht, überhaupt nicht, weil es ist halt nun mal die größte und teuerste TV-Produktion weltweit und die kann man nicht in einem Land austragen, in dem Stand jetzt noch Krieg herrscht und man weiß einfach nicht, was in einem Jahr ist und so eine Sendung braucht einfach 12 Monate Vorbereitungszeit. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, das Land des Zweitplatzierten zu fragen. Das ist in dem Fall Großbritannien. Die BBC hat sich dazu bereit erklärt, dieses Mammutprojekt zu übernehmen. Heißt also, nächstes Jahr findet der Eurovision Song Contest in Großbritannien statt. Allerdings trotzdem unter der Leitung und Federführung des ukrainischen Fernsehsenders UAPBC, heißen die, glaube ich. Und es soll dabei natürlich deutlich zu sehen sein, dass das hier eine Ausrichtung aufgrund des Sieges der Ukraine ist, auch wenn es in Großbritannien stattfindet.
Das ist natürlich ein sehr toller Move, der bestimmt die Motivation der ukrainischen Kämpfer massiv erhöht, dass man sieht, ja, wir gewinnen wir werden gefeiert hier, die Ukraine, dass wir gewonnen haben. Die Band wurde ja gefühlt durch jede Talkshow gekarrt, im Fernsehen läuft in ganz Europa. Und die Verwaltungsbehörde des ESC sagt mal direkt: Nee, 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 ihr gewinnt den Krieg eh nicht. Das trauen wir euch nicht so.
Ja, so würde ich das nicht sehen. Also man muss dabei ja durchaus auf die Sicherheit aller Beteiligten und der Zuschauer achten und das kann man einfach jetzt noch nicht gewährleisten. Und man hat aber bei so einer Riesenproduktion auch einfach gar nicht die Zeit abzuwarten, bis man weiß, ob man das gewährleisten kann oder nicht. Und daher kann ich die Entscheidung so schon nachvollziehen.
Ja, aber ich finde, da muss man mal ein bisschen Mut haben. Da geht's ja, es geht hier nur um Symbolwert. Und dann plane ich das. Und wenn das eine Woche oder einen Monat vorher nicht geht, dann sage ich das ab und mache das anders. Dann muss, da, klar ist das suboptimal. Es will ja auch, es hat ja auch keiner, es plant ja keiner mit irgendwelchen Kriegen in der Ukraine. Das will ja auch keiner. Aber mich dann hinstellen und sagen, ja, selber schuld. Da muss ich mal proaktiv sein und ein Risiko eingehen. Weil wenn die gehen ein Risiko für ihr ganzes Land an und verteidigen die Freiheit Europas, aber die ESC-Organisation, ja, da gibt es ja die Möglichkeit, dass das nicht stattfindet, dann machen wir das nicht.
Naja, aber wenn du überlegst, wie viel Geld da dahinter steckt, dass natürlich nicht nur die EBU selbst, sondern sehr viele beteiligte Länder da reinstecken, dann wird da keiner sagen, oh ja, wir planen das jetzt mal, aber es kann sein, dass es dann nicht stattfindet. So viel Geld will dann doch keiner freiwillig in den Sand setzen.
Wir geben 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr aus, den Bundeswehretat generell verdoppeln und das ist nur Deutschland.
Ja, aber wir reden ja hier nicht von öffentlichen Geldern, wir reden hier von privatrechtlichen Geldern.
Also ich zahle Rundfunkgebühren, da muss halt Florian Silbereisen einmal auf einer kleineren Bühne singen. Also es ist ein Propagandaerfolg für Russland, wenn das Zeug nach Großbritannien geschoben wird. Muss ich halt meine Show so planen, dass sie im Notfall verlegt werden kann. Das muss ja nicht von der Ukraine nach Großbritannien sein, das kann ja auch im Notfall nach Polen sein, also nicht so weit weg. Das ist keine unmögliche Aufgabe. Und wenn das mal ein paar Mark mehr kostet, dann kostet das ein paar Mark mehr. Dafür haben wir die EU.
Gut, wir können diese Entscheidung durchaus in Frage stellen, aber ändern werden wir sie nicht können. Und ja, dann werden wir jetzt mal sehen, wie dann der ESC nächstes Jahr in Großbritannien ausschaut.
Ja, wenn sie ein paar Flaggen hinsetzen und sich selbst beweihräuchern. Also ich finde das politisch schwach und ich finde halte diese Entscheidung absolut für falsch.
Ja.
Aber jetzt haben wir zumindest uns mal positioniert, wir müssen uns ja auch nicht einigen.
Nein, müssen wir durchaus nicht. Ich bin nämlich tatsächlich anderer Meinung als du. Ich finde die Entscheidung nur richtig, weil ich es, und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, der Ukraine derzeit nicht zumuten möchte, so ein Mammutprojekt zu stemmen. Weil, wie gesagt, die haben gerade echt andere Sorgen.
Ja, es ist immer ein schwerer Themenwechsel, weil wir eigentlich einen lustigen Themenpodcast haben wollen. Die Welt ist einfach gerade nicht lustig, aber ich habe heute was mitgebracht von einem persönlichen Mammutprojekt. Hat man vielleicht auch schon in unserem Blog gelesen. Ich möchte ein bisschen von meiner Suche nach Nürnbergs Flippern erzählen. Hast du da Lust drauf?
Das war jetzt mein Highscore. Nein, erzähl mal. Erzähl mal, wie kamst du überhaupt auf die Idee, dich auf diese Suche zu begeben?
Die Idee kam im Endeffekt, da war ich mit meiner Frau im Thirsty Baker. Das ist ein Irish Pub in der Nürnberger Innenstadt. Und habe mir gedacht, wo sind eigentlich die ganzen Flipper-Automaten hin? Weil ich sehe in jeder Kneipe, sehe ich halt diese Geldspielautomaten, vielleicht mal ein Pooltable oder ein Dartboard. Aber sowohl die Arcade-Maschinen als auch die klassischen Flipper. Wir konnten uns beide nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen in Persona gesehen haben. Und ich hatte da einfach Lust drauf, weil es ist so ein lustiges, kleines Spiel. Du wirfst 50 Cent rein, spielst 10 Minuten oder länger, wenn du gut bist. Und das ist ein bisschen kurzweilige Unterhaltung.
Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, wann ich zuletzt mal einen gesehen habe. Und wenn ich da jetzt im Kopf mal zurückrechne und ich dabei auch wirklich keinen vergessen habe, dann sind das bestimmt auch schon gut 20 Jahre her. Und zwar bei uns im Ort im Jugendhaus stand einer. Und ob ich danach nochmal einen gesehen habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Ja, das ist auch das gleiche Ergebnis, das wir hatten. Und dann kamen wir mit dem Barkeeper ins Gespräch, jetzt war nichts los, und stellten ihm die gleiche Frage. Und der hat lange nachgedacht und kam dann später auf uns zurück und meinte, ja, er denkt, er hat mal welche in der Kofferfabrik in Fürth gesehen. Es ist so ein Kulturzentrum, wo auch Theaterstücke sind und da gibt es aber auch eine Bar. Gibt es auch ein bisschen Essen. Und dann sind wir da hingefahren. Und tatsächlich waren in der Kofferfabrik zwei klassische Pinball-Maschinen.
Zwei Stück gleich?
Ja, hat mich auch überrascht. Es war The Machine Bride of Pinbot. Sagt euch sicherlich nichts, ist aber eine der populärsten Maschinen aus den 90ern. und Street Fighter 2.
Hm.
Ja, gibt es dort, kann man spielen für 50 Cent, sind sogar in einem recht guten Zustand. Und das hat mich dann veranlasst zu sagen, naja, jetzt suche ich mal ernsthaft.
Weil die sind ja auch nicht ganz billig. Also wenn man mal auf eBay nach gut erhaltenen Geräten guckt, dann ist man da gut und gerne vierstellige Beträge los.
Ja, und zwar nicht auch mit keiner 1 oder 2 mehr vorne. Das Problem ist auch, die kaufst du ja nicht einmal und dann stehen die da wie eine Vase, sondern das sind Verbrauchsteile. Die haben Elektronik drin, die müssen gewartet werden. Lichter gehen kaputt, die müssen gereinigt werden. Das ist, also selbst wenn du dir einen für den privaten Gebrauch kaufst, heißt das noch lange nicht, dass der da auch 20 Jahre läuft.
Was muss man da alles austauschen? Ich meine, okay, klar, das eine oder andere Licht geht kaputt, vielleicht der ein oder andere Gummi vermutlich.
Das ist eine Mechanik, auf die Kräfte wirken. Du drückst ja auch jetzt nicht vorsichtig mit einer Feder auf die Knöpfe, sondern du haust da Metallbälle gegen den Rand.
Ja.
Du haust ja auch gegen den Flipper-Automaten selbst, um den Ball zu beeinflussen. Also es gibt da ein Limit, das sogenannte Tilting, also wenn du zu stark hebst oder dranhaust, dann kannst du die Flipper nicht mehr bewegen, du verlierst. Aber es gehört zum Spiel dazu, links und rechts und draufzuhauen, auch mit den Automaten anzuheben.
Ja, da kann dann natürlich durchaus einiges kaputt gehen. Ich habe übrigens gerade einen offen Midway Gold Ball, Startpreis 2000 Euro, gebraucht. Geht noch 6 Tage.
Aber da muss man dann gucken, sind die Platinen neu poliert worden? Da gibt es sehr viel Wartung. Ich habe da mal einen Beitrag gesehen vom Deutschen Pinball-Museum, die da im Endeffekt einen Elektriker haben, der das zwar hobbymäßig macht, aber der diese Dinger wartet. Und da müssen halt Platinen gereinigt werden, Ersatzteile beschafft, die es natürlich gar nicht gibt. Also wenn bestimmte Teile kaputt gehen, hast du verloren. Außer du hast einen Automaten zum Ausschlachten. Also es ist im Endeffekt ähnlich wie in der Oldtimer-Community. Aber zurück zu meiner Findemission.
Ja, die beiden in der Kofferfabrik, die waren auch noch voll funktionstüchtig und werden gewartet.
Du wirst Geld rein und spielst. Und ich habe mich dann ganz dunkel erinnert, dass irgendwann, 10 Jahre vorher, als meine Waschmaschine kaputt war, war ich in einem Nürnberger Waschsalon und dort war ein Flipperautomat.
Das wäre prädestiniert dafür, dass da einer steht.
Ja, und dann musste ich tatsächlich sehr lange in mich gehen, um mich zu erinnern, bei welchem scheiß Waschsalon ich war. Und dann ist mir das irgendwann eingefallen, das war ein schnell und sauber Waschsalon in Nürnberg. Das ist eine Waschsalonkette mit 6 Filialen in der Stadt. Und ich schaue auf die Webseite und tatsächlich haben sie auf der Webseite eine Liste an Filialen und in dieser Filialliste steht auch drin, ob es einen Flipper-Automaten gibt oder nicht.
Aber gibt es jetzt nicht in jeder einen?
Naja, das wusste ich nicht, denn diese Webseite hatte ein Aktualisierungsdatum und diese Webseite war 8 Jahre alt.
Oh.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, da gehst du jetzt einfach mal überall hin. Und die sind jetzt nicht direkt nebeneinander in Nürnberg, sondern natürlich komplett verteilt über die Stadt. Das heißt, man ist ein bisschen unterwegs. Also habe ich mir Jonas gepackt und wir haben einen Ausflug gemacht.
Die Reise zu den Pinballs.
Genau, die ist auch wunderbar
zusammengefasst. Klappen wir alle Waschsalons ab.
Die ist zusammengefasst in einem unserer Artikel, die Suche nach Nürnbergs letzten Flippern.
Den verlinken wir übrigens unten in den Shownotes.
Genau, und dann sind wir beide losgezogen. Die erste Filiale war neben meiner Wohnung und haben dann mit den Öffentlichen jede Filiale abgeklappert, versucht an jedem Automaten zu spielen und auch Fotos zu machen. Und haben es tatsächlich geschafft, alle Filialen abzuklappern in 7 Stunden und 5 Bier. Mit einem Burrito zwischendurch und haben 4 Automaten gefunden.
Oh, 4
und
gleich.
Und zwar Bad Cats von Williams. Das ist ein sehr alter Automat von 89. The Flintstones, World Cup Soccer und Magic's Theater of Magic. Was ich später gelernt habe, einer der weitesten verbreiteten Pinball-Automaten in Deutschland, weil er einfach von den Experten als sehr gut einfach vom Spielablauf bewertet wird. Also 4 von 6 Filialen haben so ein Ding, auch in einem guten Zustand. Was mir nur dann irgendwann aufgefallen ist, in der letzten Filiale, man darf eigentlich den Laden gar nicht betreten, wenn man nichts wäscht.
Also hast du dir mal eben ein paar dreckige Socken besorgt, um spielen zu können, oder wie habt ihr das gelöst?
Ich war drin, um mich über die Preise zu informieren für die nächste Wäsche.
Okay.
Die Läden haben bis 22 Uhr offen. Also wenn man mal ein Abenteuer haben will, einfach mal in St. Leonhard in Nürnberg nachts um 9:30 Pinball spielen gehen. Man trifft überraschend viele Leute. Das haben wir gemacht. Dann haben wir einen Blogartikel drüber geschrieben. Da habe ich dann irgendwann mal eine E-Mail bekommen. So, hey, geh doch mal ins Brown Sugar. Das ist ein Rockcafé in der Nähe vom Bahnhof.
Das kenne ich auch noch, ja.
Genau, da steht auch noch mal ein Theater of Magic. In einem sehr guten Zustand tatsächlich. Ganz hinten hinter der Dartscheibe. Also man muss danach suchen, um es zu finden. Und zufällig habe ich dann ungefähr ein Jahr später im Cobra Club, das ist der frühere Star Club und frühere Coal Club, der ist an der Burgmauer. Sehr versteckt, man muss durch den Hinterhof rein. Da stehen zwei moderne Flipper.
Also sowas wird auch heute noch modern gebaut, neu gebaut.
Ja, die haben dann halt ein echtes Display. Also das Game of Thrones von 2015 und Guardians of the Galaxy von 2017 stehen dort.
Ja, cool.
Die haben halt dann, alle anderen sind ja elektromechanische Geräte, also auch die Spiele sind elektromechanisch gelöst. Und das sind eben dann digitale Geräte, also mit einem, also es gibt noch eine Version, wo dann auch selbst der Ball auf einem Display ist. Finde ich auch nicht so gut, aber die haben tatsächlich ein physisches Spielfeld, aber eben ein digitales Display und Computer, der eben die Scores berechnet und sonst was.
Moment, es gibt Flipper-Automaten, die im Prinzip nur ein riesen Display haben, da kann ich ja auf dem PC spielen.
Ja.
Da brauche ich so einen Automaten ja nicht.
Ja, die sind halt sehr viel günstiger, also im Endeffekt haben die zwei Displays, einfach Spielfeld, einfach Score hinten, aber die gibt's auch, die sind auch sehr viel günstiger.
Ja, machen aber wahrscheinlich auch wesentlich weniger Spaß. Ich glaube, das ist ja, das ist ja der Grund, warum ich an so einem Flipper spielen will, weil da wirklich eine Kugel rumrollt. Kann ich ja auch das eingebaute Flipper von Windows XP benutzen.
Ich kann es mir denken. Übrigens, Pinball FX ist kostenfrei, hat mit auch auf der Switch, hat drei Automaten kostenfrei dabei in der Version. Gibt's auch für den PC. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie so einen Automaten gesehen. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Was ich mir aber denken kann, ich meine, ich war schon in ein paar Spielhallen. Also so richtige Casinos. Und da gibt es ja Roulette. Und in den gleichen Spielhallen gibt es auch elektrisches Roulette. Und die würden das ja nicht aufstellen, wenn es keiner verwendet.
Ja, vermutlich.
Das ist auf jeden Fall, ich habe das dann zusammengefasst. Ich habe für meine Webseite, kandipa.de, gibt es die Flipper-Automatenliste. Und das ist nicht einfach nur eine simple Liste, sondern ich habe tatsächlich mit Hilfe der International Pinball Database habe ich mir selber eine API gebaut, die diese Datenbank scrapt und die Bewertungen rauszieht, Anleitungen direkt verlinkt, weil was ja viele nicht wissen ist, es gibt, die meisten Automaten haben ja richtige Spielmodi, also Missionen, die ich erledigen muss, um die großen Bonuspoints zu kriegen. Wenn du die Anleitung nicht hast, weißt du das nicht.
Ich bin gerade eher überrascht, dass es eine International Pinball Database gibt.
Oh, die ist uralt. Also so eine richtige 1996er Seite. Aber sehr, sehr gut und auch vollständig. Also du kannst nachschlagen, wie viele Automaten jemals gebaut wurden. Du kannst alle Anleitungen runterladen, also zumindest fast alle. Du kannst sogar die Technical Manuals runterladen. Es sind von den vielen Automaten Fotos von allen Seiten drin. Also hast du selbst von unten Fotos, also alles, was du brauchen könntest, wenn du so eine Maschine.
Das ist natürlich praktisch, wenn man sich so ein Ding zulegen will und es vielleicht sogar auch reparieren muss.
Ja, genau. Dafür ist es praktisch, es ist für Sammler praktisch, es ist auch schön anzuschauen. Und es hat sehr detaillierte Bewertungen von Fans oder Profispielern. Also nicht so ein Stern, geht nicht, sondern wo Leute sich hinsetzen und ein Essay über die Automaten schreiben und dann 7 von 10 Sternen vergeben.
Wow. Ich bin echt überrascht. Muss ich wirklich zugeben, dass es da wirklich so viel Background dazu gibt.
Ja, also ich meine, es gibt eine riesige Fan-Community und das ist halt, also bei so gewachsenen Communities, man merkt halt, ja, irgendwann werden die Leute älter und dann kommt auf einmal der Bedarf zu katalogisieren.
Und wie viele Automaten hast du jetzt insgesamt gefunden?
Mit den beiden modernen 11.
In ganz Nürnberg und Umgebung.
Nürnberg und Fürth. Die Kofferfabrik ist ja in Fürth. Genau, also ich bin ja auch da nicht irgendwie hingegangen, jetzt einfach angefangen habe rumzulaufen, sondern ich habe Pinball-Foren bis aus 2005 durchstöbert mit Diskussionen zu Flippern in Nürnberg. Also wo sich dann irgendwelche zwei Leute 2007 unterhalten haben, dass sie in dem Café gespielt haben oder sich verabredet haben, da zu treffen. Ich bin dahin. Ich habe auch sehr viele so Spielhöllen, so Automatenhöllen besucht, die zumindest laut irgendwelcher Angaben und Verzeichnisse Automaten haben sollten. Nö. Und es gibt auch in Nürnberg eine Arcade. Die haben auch Lasertag und die haben so alte Arcade-Spiele. Da war ich auch und die haben mir dann erklärt, ja, wir hatten mal Pinball-Automaten, die Wartungskosten sind einfach so hoch, weil die Ersatzteile nicht kriegst, dass die da Verlust gemacht haben, da haben die Dinger verkauft.
Ach.
Und das finde ich tatsächlich für eine Arcade, die jetzt ist dort doch ein bisschen auf den Retro-Aspekt geht, sehr schwach. Also ich meine, die hören sich ja auch so ein modernes Gerät von Stern, okay, die kosten 10.000 Euro. Könnten sie sich zulegen. Haben sie aber nicht.
Ja, heutzutage darf ja eigentlich auch nichts mehr was kosten. Das ist leider so. Aber es gibt ja auch noch private Sammler, die sich solche Dinge in den Keller stellen. Da kann man halt mal eben nicht einfach vorbeigehen zum Spielen.
Es gibt tatsächlich eine Menge von den Kellern, die so einen offenen Tag haben, alle 2 Monate. Das hat mich auch überrascht. Aber ist kein, der in der Nähe von Nürnberg ist.
Es
Oder hast du das eigentlich?
wäre da vielleicht auch mal eine Idee, zu gucken, hey, gibt es denn vielleicht Pinball-Enthusiasten in Nürnberg und Umgebung, dass man da vielleicht eine Art Verein gründet und sich dann solche Maschinen sogar zulegen kann, die man
Sicherlich.
dann öffentlich auch zum Spielen bereitstellen kann oder halt gegen Gebühr natürlich.
Ja, also ich habe tatsächlich noch einen gefunden, das möchte ich noch ergänzen, in einer Bar in der Nürnberger Altstadt. Das war so ein Star Wars Flipper, der war aber kaputt. Also er ging
Schade.
zwar an, aber man konnte bestimmte Sachen nicht machen. Deswegen habe ich den nie verzeihen, habe ich auch nie wieder gecheckt, ob der repariert wurde, muss ich mal machen. Klar wäre das eine Möglichkeit. Das Problem ist halt, die Dinger sind nicht klein. Das heißt, ich brauche Platz, was jetzt in Nürnberg nicht so das Einfachste ist. Ich brauche Strom, ich brauche jemanden, der es wartet und ich muss sie erstmal anschaffen.
Ja. Und
Also,
da ist so eine Dartscheibe natürlich deutlich günstiger.
genau, und ich denke, es gibt sicherlich genug Enthusiasten, aber dass wenn man sich da 5, 6, 10 Automaten hinstellen will, die in einem gut genug Zustand sind, dass man sie öffentlich präsentieren kann, mit einem Raum, mit einem, müsst wahrscheinlich auch ein bisschen was zu trinken anbieten, da hast du mindestens 50.000 Euro investieren.
Ja, gut und
Also,
gerne. Ich scroll hier weiter durch eBay. Es gibt hier sogar einen mit Family Guy. Da bist du 5.500 Euro los.
ja, es gibt auch es gibt eine sehr spezielle Forenseite, die auch an dieser Datenbank irgendwie dranhängt, ich weiß es nicht wie, wo eben das von autorisierten Händlern dann kommt, wo du bestimmte Garantien dabei hast. Also da ist teilweise nach oben offen und es gibt ja auch noch welche, die halt bestimmten Sammlerwert haben. Also ich bin ja persönlich großer Judge Dredd-Freund. Für die, die es nicht kennen, Judge Dredd ist ein Comicbuch-Charakter, der seit 50 Jahren in Großbritannien herausgegeben wird. Es gab mal einen sehr guten Film mit Carl Urban. Dredd heißt der Film, kann ich nur empfehlen. Und der hat einen Flipper. Und mein gestecktes Ziel, weil ich immer versuche, mir so ein virtuelles Ziel zu setzen, war so einen Judge Dredd Flipper zu finden, den man spielen kann.
Aber den hast du noch nicht gefunden.
Ich habe gefunden, dass um 2009 rum in einem Automatenhölle im Gostenhof mal einer gestanden haben soll, weil ich einen Artikel in einem Forum darüber gefunden habe, dass irgendjemand die Frontscheibe eingeschlagen hat.
Aha.
Und dort der Betreiber gefragt hat, wo er Ersatz bestellen kann.
Aber den scheint es wohl nicht mehr zu geben.
Also ich war dort und die Mitarbeiterin meinte, sie arbeitet seit 10 Jahren da und hat noch nie davon gehört.
Oh, dann ist das wohl schon länger her.
Wahrscheinlich hat er seine Frontscheibe nie gefunden. Das war so mein Ziel, den habe ich aber deutschlandweit nicht gefunden. Wenn es jemand gefunden haben sollte, jemand, der einen hat, der Hörer, schreibt uns gerne, dann kommen wir vorbei mit einem Kasten Bier. Aber es ist eine Faszination. Ich bin froh, welche gefunden zu haben. Ich habe das extra hier eine Liste, habe die SEO optimiert auf Flipper-Automaten in Nürnberg, damit der Nächste, der suchen muss, nicht genauso lange unterwegs ist wie ich. Ich hoffe immer, dass mir Leute noch welche schicken, aber entweder ist meine Liste nicht populär genug oder es findet einfach keiner mehr welche oder Leute sind zu faul, mir zu schreiben, weil ich tatsächlich nach dem Brown Sugar nie wieder eine Mail gekriegt habe. Das ist auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja, also insgesamt sind es 9 Automaten in der Liste aktuell. Ich habe sie gerade auf. Aber vielleicht findet sich ja tatsächlich noch der ein oder andere, der einen findet und dann was einsendet.
Ja, ist jetzt auch nicht meine oberste Priorität, aber ich freue mich da endlich über Mails.
Also dann hier der offizielle Aufruf. Wenn ihr irgendwo noch einen Flipper-Automaten seht, der noch nicht in dieser Liste steht, übrigens in den Shownotes verlinkt, dann ruhig her damit, Mail schreiben, anrufen, Fax schicken, selber vorbeikommen, mir egal. Und dann bringen wir einen Kasten Bier mit. Apropos Kasten Bier mitbringen.
Ja.
Das machen wir jetzt auch, oder?
Ja, aber nur, wenn wir ihn gekühlt haben. Warmes Bier brauche ich heute nicht.
Nee, absolut nicht. Aber wir wollen unseren ersten Podcast-Ausflug starten.
Ja, vielleicht nehmen wir sogar eine Folge dort auf.
Ja, das können wir durchaus machen. Ich nehme ein Aufnahmegerät mit und dann gucken wir mal. Wir werden einen Gast dabei haben, den Jonas, von dem wir auch gerade schon gehört haben.
Ja, der Mann für zum Pferdestehlen. Und wo geht's denn hin, Dominik?
Wir wollen Richtung, ist das noch Fränkische Schweiz?
Das ist schon sehr im Osten der Fränkischen Schweiz, südlich von Pegnitz.
So, und zwar Kürmreuth heißt das kleine Dörfchen, das wir da besuchen werden.
Ja, wir haben eine ganz tolle Ferienwohnung in Schlossnähe.
In Schlossnähe, ja super.
Wobei, so klein wie der Ort ist, ist da alles in Schlossnähe.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich wollte dem Örtchen wirklich nichts Schlechtes tun. Ich war ja noch nicht dort. Aber da werden wir uns ein bisschen gemütlich machen. Wir werden alte Filme gucken, wir werden Bier trinken, wir werden grillen. Und wir werden sehen, was für Themen wir uns ausdenken für diese Folge.
Also ich habe schon in meinem Filmarchiv, ich habe ja so ein kleines kuriertes Filmarchiv mit Klassikern und auch Medien, die man so nicht findet in der Öffentlichkeit. Das wäre vielleicht auch mal ein gutes Thema für den Podcast. Kann ich ein bisschen von erzählen, habe ich gesammelt. Aber ich würde...
Definiere mal kurz mit Medien, die man so nicht findet in der Öffentlichkeit.
Naja, es gibt bestimmte... Also es gibt, das kann ich kann da mal ausholen, wir haben ja Zeit heute. Es gibt die sogenannte Lost Media. Also es sind Medien, die du nicht einfach bekommst, wenn du sie haben willst. Also wenn du jetzt den Iron Man 2 Film gucken willst, dann kannst du den auf 5 Plattformen streamen, du kannst in den Laden gehen, den DVD kaufen, kannst auf eBay, findest du die auch. Du kannst sie über verschiedene Möglichkeiten kriegen. Das sind die verfügbaren Medien. Und dann gibt es Medien, die kriegst du auf legalem Wege entweder in Deutschland nicht oder in der größeren Stufe weltweit nicht. Also jetzt nicht, weil oft gar nicht, weil sie jetzt in Deutschland verboten wären, sondern teilweise wurden sie nicht rausgegeben, teilweise werden sie einfach nicht mehr produziert. Das ist vor allem bei nischigeren Filmen der Fall oder auch Serien. Also bekomm mal die 462. Folge von GZSZ,
wenn sie RTL nicht... auf rtlnow.de.
Ja, oder nimm eine Serie, die jetzt irgendwo anders früher mal lief. Reich und Schön. Läuft im ZDF. Teilweise bekommst du Sachen auch nicht in der Originalsprache oder nicht auf Deutsch. Ich gucke gerne so alte Noir-Filme, also Maltese Falcon, wäre da ein Beispiel, oder bei Neo-Noir, also auch Neo-Noir-Filme, die sind eher verfügbar. Casablanca, das kennen vielleicht die meisten. Und die ganz großen Klassiker, die bekommst du. Die kriegst irgendwelche Re-Releases, teilweise auf Blu-ray. Aber die kleineren Filme, und die müssen gar nicht mal so sein, dass die irgendwie 10 Leute gesehen haben, sondern es sind teilweise Oscar-prämierte Filme, die kannst du nicht kaufen. die haben einfach keinen DVD-Release. Die haben teilweise auch keinen VHS-Release.
Oder wenn es noch schwieriger läuft, wie zum Beispiel bei Doctor Who, die allerersten Folgen, die existieren teilweise nicht mal mehr im Archiv der BBC.
Ja, aber das ist ein Level über mir. Da zahlt die BBC ja auch mittlerweile richtig Provision, wenn du so eine findest. Und es gab ja da welche, die haben bei irgendwelchen Südafrika-Ausstrahlungen gab es noch Tapes, die eigentlich vernichtet hätten werden sollen, aber der Sender hat die ins Archiv gepackt. Nee, es sind eher Sachen, die einfach so unpopulär geworden sind. Und die finde ich dann. Und die sichere ich dann digital und auch auf, physisch auf DVD, einfach um, damit sie nicht verloren gehen. Da gehören auch Sachen dazu, die aus der Welt geklagt wurden. Beispiel, es gibt eine South Park-Folge über Scientology, die du auch ganz gut bekommst im Englischen. Die deutsche Variante davon bekommst du nicht.
Aber es gibt immerhin eine.
Es gibt eine, die ist auch genau einmal bei MTV gelaufen, also MTV Deutschland. Und die war aber nie auf den DVD-Boxen.
Wahrscheinlich war Scientology da einflussreich genug, dass diese Folge verschwindet.
Ja, die wurde halt weggeklagt. Und zumindest an meinem Kenntnisstand. Aber die habe ich gefunden. Über sehr, sehr viele Umwege. Habe ich tatsächlich hier physisch liegen.
Die schauen wir uns an.
Ja, ist jetzt nicht die beste Folge. Also ist ganz lustig, aber geht. Was ich noch habe, ist, ich habe meinen Lieblingsfilm, es ist Werde Stadt. Das ist eine Doku zum 50-jährigsten Jubiläum des Grimme-Preis, die vor der Verleihung dieses Fernsehpreises nachts um 3 mal einmal im WDR lief. Ja. Die habe ich gefunden, weil sie haben bei YouTube hochgeladen haben. Die habe ich mal gesichert. Und das ist aber eine Fortsetzung zu einem Film zum 25-jährigsten Jubiläum namens Die Ehrliche Ermahnung. Und den findest du nicht. Das ist ein Film mit 3 Hits bei Google. Der hat einen IMDb-Eintrag, wo nichts steht, außer der Macher. Und 2 Artikel über den zweiten Film, die sich auf den ersten beziehen. Und den habe ich jahrelang gesucht, bis ich irgendwann mit dem WDR Medienarchiv geschrieben habe. Weil ich habe mir gedacht, ne, der ist wahrscheinlich auch im WDR gelaufen. Und dadurch, dass ich weiß, wann der Grimme-Preis zum 25. Mal verliehen wurde und der WDR das sicherlich davor ausgestrahlt hat, konnte ich so den Monat eingrenzen der Ausstrahlung und habe dann dem WDR-Archiv geschrieben und die haben das Ding tatsächlich mir auf DVD zugeschickt.
Wow.
Mit einer Rechnung über 69 Euro.
Und war es das wert?
Ja, dadurch, dass es das Prequel zu meinem Lieblingsfilm war, den ich jahrelang gesucht habe, war es das Geld wert. Ich wäre damit dafür auch länger gefahren, um ihn zu holen, hätte ich mehr Benzin verbraucht. Aber ich habe dieses Ding, ich habe es auf DVD, es ist eine weiße DVD vom WDR, wo nur der Titel draufsteht und der Ausstrahlungsdatum. Und ich bin auch stolz auf irgendeinen Archivar, der meine Mail mit, hey, da müsste eine Doku mit dem Titel irgendwann im März oder April 83 bei euch gelaufen sein, der das gefunden hat.
Das ist immer noch da.
Ja, das Tape habe ich auf der 2. und zwar in keiner schlechten Qualität. Also ich habe das Ding in DVD-Qualität. Da bin ich, das ist einer meiner geschätzten Besitze. Aber, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, den Film, den wir gucken werden, ist ein alter Bruce Lee-Film.
Ja, ja.
Enter the Dragon.
Right, den google ich gleich mal. Enter the Dragon.
Ja, der wird von vielen als der beste Karate-Film, Martial Arts-Film, ja, gehandelt. Ich habe ihn noch nie gesehen, weil ich ihn unbedingt mit euch gucken wollte. Ich habe ihn seit Jahren hier rumliegen. Und ich weiß nur, dass es viele Leute gibt, die aus einer Vielzahl an Gründen von Bruce Lee auf eine Vielzahl an Arten aufs Maul kriegen.
Hauptsache aufs Maul.
Ja, aber begründet. Und ich finde das ja, dieses Martial Arts Kino war ja in den USA riesig, so in den 70ern, 80ern. Weißt du warum?
Nein.
Diese Martial Arts Filme liefen sehr viel in afroamerikanischen Kinos. Aus mehreren Gründen. Zum einen waren sie sehr günstig, also für die Kinos einzukaufen. Zum anderen ging es oft darum, irgendwelche Weißen zu vermöbeln. Und es wurde oft gegen ein ungerechtes System gekämpft, was natürlich in Zeiten, wo sie kurz nach der Aufhebung der Jim Crow Laws beliebt war, kann ich auch verstehen.
Ja.
Und das Gute daran ist, dass diese Filme einfach unendlich viel Geld verdient haben, also auch mehr davon gedreht wurden. Deswegen gibt es für den Martial Arts Fan genug Auswahl.
Ich lese hier gerade, es ist der erste chinesisch-amerikanische Film, der in Koproduktion produziert wurde. Und es ist einer von nur zwei Filmen, in denen Bruce Lee in der englischen Fassung mit seiner eigenen Stimme zu hören ist.
Das wusste ich gar nicht. Cool. War ja, bevor Filme neu vertont werden konnten, wurden Filme ja in mehreren Sprachen gedreht.
Sau aufwendig.
Ja, also zum Beispiel die Dick- und Doof-Filme. Da wurden alle Szenen, wo gesprochen wurde, wurden in bis zu 13 Sprachen gedreht. Und dann gab es Karten mit Lautschrift, mit dem Text in den verschiedenen Sprachen für die Schauspieler.
Das erinnert mich ein bisschen daran, wie Phil Collins damals die deutschen Texte für den Tarzan-Film gemacht hat. Da habe ich auch mal eine Doku gesehen und da hat sich die deutschen Texte in Lautschrift aufgeschrieben, damit er die auf Deutsch singen kann. Mhm. Jackie Chan hat übrigens mehrere Kurzauftritte gegen Ende dieses Films. Steht hier.
Cool, Jackie Chan ist auch ein talentierter aufs Maul Lieferant. Immer pünktlich, immer direkt. Das ist selten geworden. Wo es übrigens im heutigen auch noch ist, kennst du Groot aus Guardians of the Galaxy?
Ja, freilich.
Der wird ja gesprochen von Vin Diesel.
Yep.
Und Vin Diesel hat darauf bestanden, für jede synchronisierte Sprache es selber zu machen.
Okay.
Also wenn gut, er im Deutschen...
Was bei einem Satz ja jetzt nicht mal ganz so schwer ist.
Ja, aber hat er trotzdem gemacht. Also du hast immer die Stimme von Vin Diesel.
Es gab auch einen Film, wie hieß der? Der Lorax. Der Lorax, eine Dr. Seuss-Geschichte. Da wird der Lorax in der deutschen Fassung wie auch in der englischen Fassung von Danny DeVito gesprochen. Und Danny DeVito hat die auch selbst auf Deutsch synchronisiert.
Ach, das wusste ich auch nicht. Den Film habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Das war mir dann ein bisschen zu...
Er ist wirklich sehr, sehr bunt und sehr kindlich. Aber wir haben ja hier ein Kleinkind zu Hause, da muss man sich sowas ab und zu anschauen. Und es ist tatsächlich das Witzigste an dem ganzen Film, sich anzugucken, wie Danny DeVito Deutsch spricht. Und das ist äußerst sympathisch, finde ich.
Ja, ich habe mir irgendwann nochmal vorgenommen, Always Sunny in Philadelphia zu gucken. Etwas, was man übrigens recht schwer in Deutschland kriegt. Da ist ja Danny DeVito auch dabei. Aber zurück zu unserem Ausflug. Podcast-Trip, Pod-Trip. Gibt es bestimmt irgendwelche Travel-Podcasts, die dafür schon Namen sich ausgedacht haben. Wir gucken nicht nur Martial-Arts-Filme, sondern was machen wir noch?
Ja, ich weiß nicht, was wir sonst noch machen. Also wir haben noch nicht wirklich viel geplant. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Also die nächste Episode wird noch nicht aus dem Urlaub sein, sondern die darauf erst.
Aber ich meine, wir haben uns ja vorgenommen, während des Podcasts live mit den Hörern zu planen.
Also ja, dann mach mal einen Vorschlag. Ich bin gerade noch etwas überfahren.
ich würde mal vorstellen, wir machen einen Survival-Trip, nackt, nur mit einem Messer zwischen den Zähnen im Wald überleben für 2 Tage.
Nee.
Ach komm, Dominik, nur weil wir nichts können, kann das nicht so schwer sein. Ich meine, überleg dir das mal. Dann können wir Baumrinde schnitzen und davon essen und davon ernähren und ein bisschen mit Moos garnieren. Du hast doch so ein Kochtalent.
Ja, ist immerhin vegan, ne?
Ja, nein, aber ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass du dich vielleicht erbarmst, einen Abend zu kochen.
Was heißt mich erbarmen? Also, ich koche jeden Tag fast jeden Tag. Also da brauche ich mich nicht erbarmen. Ich koche gerne, klar mache ich das.
Ja, klar. Ich meine, du hast ja spezielle Skills beim Kochen. Also ich kenne deine legendären Weihnachtsmenüs.
Ja, so ein Menü willst du an dem Wochenende?
Ja, nein, nicht so übertrieben, aber wir können ja ein paar besondere Zutaten finden.
Ja, also da lässt sich auf jeden Fall was zaubern. Die Schwierigkeit ist aber tatsächlich, dass ich da was hinkriege, was dann tatsächlich auch vegan ist, weil ich habe noch nichts Veganes gekocht.
Du hast doch schon veganes Chili gemacht.
Nö.
Nicht?
Nö.
Machen wir veganes Chili.
Aber veganes Chili dürfte hinzukriegen sein. Ja, also das ist jetzt im Schwierigkeitsgrad nicht ganz so weit oben.
Ja, dann kauft man ein schönes Baguette
dazu. Da gibt es Schwierigeres.
Und dann haben wir schon einen schönen Gurkensalat. Zack.
Ja.
Ja, was braucht man mehr? Ich verzichte sogar auf ein wichtiges Dartfinale, was an dem Wochenende läuft.
Zeichne es auf.
Das World Matchplay. Ja, natürlich kann ich das auch dann später angucken. Da hat meine Frau bei alle Ergebnisse schon.
Ja, dann darfst du dich halt nicht spoilern.
Ja, das Problem ist nur aktuell, jetzt während wir aufzeichnen, läuft gerade World Cup auf Darts und ich habe hier im Chat mit meiner Frau, kriege ich effektiv einen Live-Ticker von ihr.
Hohoho.
Ja, ja. Also, das ist das schwerer Spoiler zu vermeiden. Außerdem, sobald ich mein Handy öffne, dann habe ich dieses Google Now, kriege ich die Darts-Ergebnisse.
Ja, das ist manchmal tatsächlich schwierig. Ich bin ja ein großer Fan von Mask Singer. Und es kommt durchaus auch mal vor, dass wir, wenn das läuft, das Ende nicht mitbekommen, weil es einfach viel zu spät wird, weil ProSieben diese Sendung einfach unsäglich in die Länge zieht. Und wenn wir uns dann vornehmen, am nächsten Morgen dann den Rest zu gucken, dann darfst du auch das Handy nicht aufmachen, weil dann weißt du auch schon, wer gewonnen hat.
Ja, das Problem hättest du in den USA nicht, da sind die alle Folgen voraufgezeichnet.
Ja, da weißt du es dann teilweise vor Ausstrahlung schon.
Ja, ist geil, ne?
Ja, nee, ist es nicht. Absolut nicht.
Weil jetzt kommen wir weit vom Thema ab, deswegen möchte ich noch eine Frage aus ganz weit weg stellen. Wie findest du Masked Dancer?
Auch ganz ehrlich, das hätte es nicht gebraucht. Also, nee, also da könnte ich jetzt echt drüber ranten, weil The Masked Singer finde ich ja echt cool und ich liebe diese Sendung, aber The Masked Dancer ist absolut sinnlos, weil. Klar, bei The Masked Singer kannst du vielleicht von der Stimme her noch was herleiten und kannst dir überlegen, hey, wer könnte das sein? Ist das jemand, der singen kann? Ist das jemand, der nicht singen kann? Was ist das für eine Stimmlage? Da kommst du vielleicht noch irgendwie hin. Aber jemanden, der einfach nur tanzt, wenn es jetzt nicht gerade jemand ist, der für einen ganz bestimmten Dance-Move bekannt ist, dann hast du da echt verloren. Wie willst du da rausfinden, wer der Tänzer unter dieser Maske ist? Also, ich glaube und ich hoffe, dass dieses Format nicht weitergeführt wird und sich ProSieben weiter auf The Masked Singer anstatt auf The Masked Dance im
Konzert. Also jetzt entschuldige mal, Dominik. Außer Michael Jackson, der für Moonwalk bekannt ist. Nenne mal einen Deutschen, der für einen ganz bestimmten Dance-Move bekannt ist.
Ja, das ist es ja. Kennt man ja keinen. Das ist ja genau das Problem.
Also, ich meine, wenn ich jetzt an bekannte deutsche Tänzer denke, dann fällt mir Deadlifty Soest und Mark Terenzi ein.
Mark Terenzi wäre mir nicht mal eingefallen. Also Deadlifty Soest ja, aber den würde ich auch nicht am Tanzen erkennen, wenn er nicht gerade Pam 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 dazu sagt. Weil Deadlifty Soest mag ein guter Tänzer gewesen sein, der hat jetzt mittlerweile auch schon eine ganz schöne Plauze, wer weiß, ob der noch gut tanzen kann.
Ja, aber Signature Move
hat der jedenfalls nicht.
Der vielleicht hat er den, ich kenne ihn aber nicht.
Ja, aber dann hilft es doch auch nichts.
Der D-Spin. Ne?
Ja, ich habe voll den Signature-Move, den kennt aber keiner, weil der ist streng geheim.
Ja. Ja, hat er den vielleicht aufgehoben, falls er mal zu einem Dance-Battle des Todes herausgefordert wird. das kann ja passieren. Wenn man die Tanzfilme guckt, passiert das überraschend viel öfter als in der Realität. Für diesen Fall hat der Herr Soest sich vorbereitet und 4 bis 5 geheime Dance-Moves entwickelt, die den Gegner so flashen, pa, 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 dass er jeden Battle gewinnt. Das ist Selbstverteidigung. Und die hat er dann in eine Kiste dokumentiert und dann irgendwann in der Zukunft wird irgendein Nachfahre von ihm zu einem Dance Battle des Todes gegen Aliens herausgefordert, wie das halt in der Zukunft sein wird, das wissen wir ja alle. Und er muss dann die Spuren seines Großvaters, die Soest, nachgehen, um die geheime Kiste mit den geheimen Dance-Move zu finden, um die Menschheit zu retten.
Bitte, bitte, lass es nie so weit kommen.
Du lachst, aber ich denke, das wäre ein guter Plot für einen mittelmäßigen ProSieben-Film.
Nein, nein, nein. Das wäre ein mittelmäßiger Plot für einen absolut miesen ProSieben-Film.
Okay, ich stelle dich jetzt vor eine Wahl. Würdest du A, noch eine Folge Masked Dancer gucken oder B, diesen ProSieben-Film mit diesem Plot von mir produziert?
Okay, dann gucke ich lieber The Masked Dancer.
Ach, fick dich. Es hat ProSieben nein, zugehört.
Ich habe schon den Chef von ProSieben am
Telefon, der hat jetzt aufgelegt. Wenn der nicht mal die Scheiße guckt, dann produzieren wir das nicht.
Nein, 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 nein. Also ich weiß genug über Daniel Rosemann, dass er so eine Scheiße nicht produzieren würde. Er hat sogar den ProSieben-Podcast abgesetzt, da würde er das nicht machen.
Ja, stimmt. aber wir haben noch Zeit und deswegen habe ich ein Überraschungsthema für dich.
Ein Überraschungsthema? Jetzt wollte ich noch einen TV-Tipp raushauen, einen ungesehenen.
Oder bauen wir jetzt mal Spannung auf und machen den TV-Tipp am Ende des Podcasts.
Ja, okay, wenn ich ihn dann noch nicht vergessen habe.
Mach dir nur Notiz. Nein, Überraschungsthema. Dominik, was ist dein Lieblingsdiskettenbasiertes Dateispeichersystem?
Gar keins.
Du Amateur.
Ich weiß. Achtung, jetzt kommt Werbung für ZIP-Laufwerk.de.
Ja, der deutsche Patriot speichert seine Dateien nicht in irgendeinem amerikanischen Format, sondern auf einem ZIP-Drive.
Ich weiß, mein Vater hat vor Jahren mal so ein Ding gehabt. Ich habe das mal gesehen und ich habe mich dann echt gefragt, ob sich das denn durchsetzen wird. Ich habe sowas nie wieder gesehen.
Ja, ich sehe das überraschend oft. Wurde produziert von der Firma IOMEGA, ist tatsächlich in Deutschland entwickelt und hergestellt und ist ein Konkurrent zur Diskette gewesen, der dieser auch massiv überlegen war. Also es gibt verschiedene Arten von ZIP-Drives, die ZIP-Drive 100, 200, 300 bis 700, angeblich auch sogar 750, das habe ich noch nie gesehen. Das sind jeweils die Megabyte-Zahlen. Das heißt, die erste Version davon konnte schon 100 Megabyte speichern, was damals sehr, sehr, sehr viel war. Und es gibt tatsächlich, also was ich gesehen habe, sind ZIP-Drives bis 600 Megabyte. Die sehen aus wie Disketten, sind aber keine.
Ein bisschen wie die Minidisc. Die sehen auch ein bisschen aus wie Disketten, sind aber keine.
Ja, und natürlich lest man so ein ZIP-Drive in einem ZIP-Laufwerk. Also die ZIP-Diskette liest man in einem ZIP-Laufwerk. Und ich hatte da vor Jahren mal ein Problem. Und zwar meine Frau, die verwendet in der Jugend. Ich hatte so eine Kiste zu Hause stehen mit uralten ZIP-Drives. Wir wussten nicht, was drauf ist. Und dann habe ich mir gesagt, ich will diese Kiste wegwerfen. Aber meine Frau hat darauf bestanden, dass ich gucke, was auf der Dateien drauf sind. Deswegen habe ich versucht, diese Dinger zu lesen. Das ist überraschend schwer. Warum? Weil die alten ZIP-Drive-Laufwerke fast alle über Parallel-Ports angeschlossen werden.
Ei.
Ja, die hat man jetzt auch nicht mehr zu Hause. Es gibt zwar eingebaute, die man anschließt wie ein CD-Laufwerk, die wurden aber scheinbar nur an Industriekunden verkauft, das heißt, die findest du am freien Markt einfach nicht. Aber in einem letzten Aufbäumen gegen den Konkurrent CD hat IOMEGA das IOMEGA SIP 57 Laufwerk rausgebracht.
Und das hat USB.
Das hat USB 1.
Yes!
Genau. Und das habe ich mir dann bei eBay besorgt für 25 Tacken. Plus Versand.
Geht eigentlich.
Habe ich auch bekommen. Ist die Art von externen Laufwerk, die nochmal eine externe Stromversorgung hat. Kennt man von den alten CD-Laufwerken. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wie bringst du denn jetzt die Scheiße zum Laufen? Habe ich schon im Geiste so überlegt, ne, holst du dir vielleicht ein Linux, das schließt ja alles, schließt das Ding aber Windows 10 an, erkennt das nativ, kein Problem.
Ich wollte gerade sagen, das Ding hat doch wohl hoffentlich einen Universal-Treiber.
Das funktioniert wunderbar. Wieder erwarten. Windows erkennt das auch als ZIP-Laufwerk, also Windows 10, und kann sofort darauf zugreifen. Read, write, kein Problem. Konnte ich die Dateien runterkopieren. und gleichzeitig noch mannigfaltige Mengen an alten Viren finden. Ja, tatsächlich habe ich den I Love You-Virus gefunden.
Auf den ZIP-Disketten deiner Frau?
Ja.
Ja.
Windows erkennt den.
Ja, gut.
Das ist tatsächlich, also Signaturencheck kann man kritisieren, aber für uralte Dateien ist Signaturencheck sehr praktisch. Ja, war nichts Relevantes dabei, aber konnte Dateien sichern und wegwerfen. Das war aber eine kleine Odyssee und die USB-Version dieses Laufwerks ist jetzt auch nicht immer auf eBay verfügbar. Und deswegen habe ich tatsächlich einen Service online gestellt.
Jetzt kommt der Werbeteil.
Ja, genau. Und zwar ziplaufwerk.de. Auf dieser kleinen, schicken Seite, die hauptsächlich auf FAQs besteht, die versuchen, den Kunden davon zu überzeugen, nichts zu erwarten, biete ich einen kostenfreien Service an, Dateien von ZIP-Laufwerken zu übertragen. Und ich bin überrascht, wie wunderbar das funktioniert. Also der Prozess ist einfach. Leute schicken mir ihre ZIP-Drives. Ich lade die auf meinen Rechner, pack die dann in einen Retransfer und schicke die per E-Mail zurück. Und dann zerstöre ich die ZIP-Drive. Man bekommt die nicht wieder zurück.
Oh, macht das auch tatsächlich jemand?
Ja, alle 2-3 Monate kriege ich ein Paket. Das Geile ist halt teilweise unangekündigt. Also manche schreiben vorher noch eine E-Mail, obwohl explizit draufsteht, schick einfach. Aber tatsächlich gibt es genug Mutige, die einfach ihre wertvollen Daten in ein Paket packen und mir schicken, teilweise international. Pakete aus Österreich und Spanien hier. Ja. Und dann übertrage ich diese. Es sind hauptsächlich Doktorarbeiten.
Ach, guckst du dir die Dateien an?
Muss ich ja. Also ich schaue die jetzt nicht durch, um mir da zu gucken, ob was da drauf ist, sondern es sind meistens nur 4-5 Dateien auf jedem ZIP-Drive und ich schaue halt, ob die korrupt sind oder nicht.
Ach so, okay. So.
Also ich öffne das und die meisten schreiben dazu, was sie erwarten. Mhm. Und bis auf einen Kunden oder eine Person, die es mir geschickt hat, das Zeug kostet ja nichts, waren alles irgendwelche alten Doktorarbeiten oder Dateien, die zu einer Doktorarbeit gehören. Also irgendwelche Graphen oder sowas, die halt damals geplottet wurden.
Ja.
Und auch viele Viren.
Also überraschend viele Viren?
Ja. Also,
du die dann auch zurück? Oder?
Nein, es steht sogar in FAQs, die entfernt.
Ah ja, okay.
Die entferne ich. Und was ich auch hatte, war von so einer Apotheken oder Apothekenverband, so Fotos von Apothekeneröffnungen aus den 70ern.
Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die absichtlich Viren archivieren.
Ja,
die müssten dann halt dazu. Die müssten halt dann dazu sagen, dass sie die haben wollen.
Ja, aber ich sage, wenn du was archivierst und du hast es auch mit ZIP-Drive, dann meinst du dich sondern nicht erst mit deinen Archivierungs-Efforts.
Hey, vielleicht wurde damals noch an das Format geglaubt. Also ich habe auch lang an die Minidisc geglaubt und ich trauere der Minidisc wirklich hinterher, aber sie hat es leider nicht geschafft, sich durchzusetzen.
Ja, es gibt da ganz viele schöne Formate, aber ich habe mir zumindest, hilft das ein paar Leuten, ich habe mir zur Mission gemacht, da zumindest ein paar von diesen fast unlesbaren Datenträgern zu eliminieren und in was Modernes zu konvertieren. Ich meine, diese Cloud-Speicher gibt es jetzt fast schon kostenfrei, aber auch packst du auch eine DVD, da hast du mehr Langlebigkeit mit. Man muss auch mal dazu sagen, dass ungefähr 70% der Datenträger, die ich kriege, sind kaputt.
Oh, ja, okay. Aber da kannst du dann auch nichts mehr retten.
Ich habe es mal bei einem exemplarisch versucht und konnte dann halt über DD, also über den Linux-Befehl, dass man eine Binärkopie macht, konnte ich mir einen ISO erstellen und das dann virtuell einlegen und einzelne Dateien rausziehen. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, weil da ging es um ein paar bestimmtere Sachen. Auch alles, was mit Mac erstellt wurde damals, ist fast unlesbar, weil damals ein Bug in dem Mac-Treiber drin war.
Oh.
Ja, also das ist ein Riesengeschiss. Das habe ich ein einziges Mal gemacht. Da war ich einen halben Tag gesessen, um diese paar Drives zu kopieren.
Ja, okay. Ja, für kostenlos macht man sich die Arbeit dann halt natürlich nicht mehr.
Ja, irgendwo hört es halt auf. Es gibt tatsächlich 2-3 so Computer-Repair-Shops, die diese Dienstleistung anbieten in Deutschland. Ich glaube, den Markt habe ich kaputt gemacht. Aber meine Seite rankt auch nicht gut genug. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen SEO machen. damit ich auch gefunden werde, wenn man ein ZIP-Laufwerk sucht.
Ja, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Da haben wir beide das entsprechende Knowledge dafür.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht den Bedarf, dass ich jede Woche 3 Pakete bekomme. Dann wird es irgendwann zu viel. Ich biete übrigens auch mittlerweile Disketten an als Extraleistung.
Ich muss mal gerade kurz unter meinen Tisch gucken. Nein, ich habe kein Diskettenlaufwerk mehr.
Ja, ich hab ein USB-Diskettenlaufwerk. Und das tatsächlich haben so
ich habe hier irgendwo ein USB-CD-DVD-Laufwerk rumliegen.
Habe ich auch. Also ich kann fast alles einlegen, außer Blu-ray.
Naja, nee, Blu-ray kann ich auch nicht. Aber in meinem Tower-PC habe ich tatsächlich darauf bestanden, dass ich da meinen DVD-Brenner mit einbaue, weil man weiß ja nie, weil man den vielleicht doch noch braucht. Und ich habe tatsächlich das ein oder andere nostalgische Spiel hier noch rumliegen auf CD. Falls ich das mal einlegen und spielen will, dann brauche ich das ja wieder.
Ja, es gibt tatsächlich auch einen Artikel in unserem Blog darüber, wie ich ein CD-DVD-Laufwerk gekauft habe. Das ist der Artikel, wo es um die 4- und 5-Sterne-Bewertungen geht. Können wir auch in die Shownotes packen.
Ja. Auch den packen wir in die Shownotes.
Aber jetzt haben wir unsere Zuhörer lange genug auf die Folter gespannt. Dominik, was ist der geheime TV-Tipp?
Also ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber morgen, also Aufzeichnungstag ist der 19.06. Morgen am 20. startet um 20.15 Uhr auf RTL eine Sendung namens jetzt muss ich da tatsächlich nochmal gucken.
Mega TV-Tipp.
So, ja, Viva la Diva heißt die Show. Viva la Diva, Untertitel heißt Wer ist die Queen? Soweit ich weiß, ist das auch ein Mitrate-Format, ein bisschen wie The Mask Singer. Es werden prominente Männer zu Drag Queens verwandelt und ein Ratepanel muss dann raten, wer unter dem Kostüm steckt. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Und moderiert wird das Ganze natürlich, wen sollte man auch sonst für so einen Job engagieren? Richtig, Tim Meltzer.
Tim Meltzer, ja.
Ja, kein Mensch weiß, warum man Tim Meltzer für diesen Job engagiert, aber
entschuldige, Dominik, in jeder Rede jedes CSDs und nicht nur in Deutschland dankt jeder Tim Meltzer.
Das hast du dir doch gerade ausgedacht.
Nein, natürlich denke ich mir das nicht aus. Dem Vorreiter der LGBTQ-Plus-Szene in der Welt, würde ich schon fast sagen.
Also ich hätte es ja verstanden, wenn man sowas moderieren lässt von Conchita Wurst, aka Tom Neuwirth, oder von, wie heißt die Bunte aus
Olivia Jones.
Olivia Jones. Aber nee.
Also ich hätte gesagt, vielleicht, ja, Tim Meltzer geht, vielleicht eher Alfons Schubeck oder vielleicht noch Horst Lichter. Also ich sag mal, wenn meine Drag-Show nicht moderiert wird von einem Fernsehkoch, dann gucke ich das nicht. Ich habe nicht viele Grundsätze im Leben, aber das ist der wichtigste.
Okay. Ich freue mich aber trotzdem auf die Sendung. Ich meine, Tim Meltzer ist ja bestimmt kein schlechter Moderator, das werden wir ja sehen. Aber es gibt ja noch weitere Namen da drin. Also Jorge González, Gianna Inazzarella, Olivia Jones und Tané sitzen im Ratepanel und raten, wer sich also hinter den Drag Queens.
Olivia Jones bekommen.
Ja, aber sie moderiert es nicht. Sie sitzt nur im Ratepanel.
Jetzt frage ich mal, kann Olivia Jones Fernsehsendungen gut moderieren?
Ich denke schon.
Ich habe Olivia Jones bislang nur als Gast gesehen.
Ja, aber ich denke, sie kann auch moderieren. Also, das kann sie schon auch.
Also, was ich weiß, was Olivia Jones noch macht, die hat ja irgendwie so einen Stripclub und andere Lokale in St. Pauli. Gefühlt gehört Olivia Jones
die halbe
Reeperbahn.
Ja.
Genau. Es gibt Kiez-Touren mit Olivia Jones.
Ja.
Die sollen richtig lustig sein. Und es gibt eine Hafenrundfahrt mit Olivia Jones.
Wir waren ja nur kürzlich erst in Hamburg, aber sowas konnten wir halt leider nicht machen, weil die ist bestimmt auch nicht kindertauglich, diese Schiffsfahrt.
Ich weiß es nicht, aber...
Also Zumindest alles das, was Olivia Jones da so anbietet. Die Reeperbahn ist tagsüber auch ziemlich langweilig. Also da ist nichts. Gar nichts.
Ja. Tagsüber auf die Reeperbahn gehen ist wie nachts ins Lichtmuseum gehen.
Ja.
Also ich gucke nachts auf meine Sonnenuhr.
Auf jeden Fall, um das noch abzurunden, es gibt auch eine Fachjury aus 5 professionellen Drag Queens.
Ist Olivia Jones keine professionelle Drag Queen?
Ja, schon, aber sie sitzt nicht in der Fachjury. In der Fachjury sitzen Bambi Macri, Layla Lucius, Catherine Leclerc, Miss Ivanka T und Pam Penko. Und die bewerten in 3 Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheiden Runde für Runde, für wen an dieser Stelle dann Schluss ist.
Also, um jetzt mal hier eine neue Kategorie einzuführen, Drag-Tipps vom gelernten Mesner. Wenn du auffallen willst in der Drag-Community, gib dir einen regulären Namen. So, hier so Miss Delicious, Lady Diamond und Daniela Schmidtbauer.
Also manchmal habe ich ja sowieso das Gefühl, die Drag-Namen wurden von Friseuren erfunden, weil jeder weiß ja, es ist Gesetz, dass ein Friseursalon einen lustigen Namen haben muss. So. Eine Kollege von mir ist jetzt gerade im Urlaub mit seiner Familie und die sind in einem Schwimmbad, das offenbar von einem ehemaligen Friseur eröffnet worden ist, weil das Schwimmbad heißt Bad Schnass.
Ja, gut, also, aber wenn du dir das Gehalt beim durchschnittlichen Friseur anschaust, dann willst du bei einem Wortwitz arbeiten. Passt zum Gehaltszettel. Wobei, ich sag mal so, Salon Udo Walz fand ich jetzt nicht so lustig.
Nee. Aber ich glaube, der wurde auch eröffnet, bevor dieses Gesetz erlassen wurde.
Also, jetzt ist er leider verstorben. Aber wenn ich Udo Walz gewesen wäre, hätte ich meinen Laden einfach umbenannt in irgend sowas, so eine Scheiße, sowas wie Quickschnitt. Da müssten die ganzen Prominenten zum Quickschnitt gehen. Oder Cheapschnitt.
Nein, also Udo Walz kann ja alles gewesen sein, aber bestimmt nicht cheap.
Ja, ja, ich weiß, aber du kannst ja trotzdem deinen Laden Cheapschnitt nennen.
Vor allem habe ich mich dann halt gefragt, von wem lässt sich Angela Merkel dann jetzt die Haare machen?
Der Salon gibt es doch immer noch, oder?
Das kann sein.
Die waren doch legendär dafür, für eine knallharte Friseurausbildung.
Ja, aber ich weiß, Angela Merkel hat sich immer von Udo Walz die Haare machen lassen. Ja,
warum auch nicht? Also, ist jetzt ein bisschen weit weg, aber ich meine, wenn ich die Option hätte, würde ich euch da auch hingegangen. Für meinen 4mm Maschinenschnitt.
Den kann ich dir auch machen.
Ja, aber wenn du es beim Meister machen lässt, ziehst du ihn dabei Wein.
Ja, und danach dich bei der Rechnung hinterher.
Dafür zahle ich extra. Also, nee, ich finde es gut, dass wir eine schöne Drag-Show kriegen. Ich meine, in den USA gibt es ja dieses Drag Race. Und ja. Ich habe da jetzt viel, also wir haben uns jetzt auch darüber lustig gemacht, dass Tim Meltzer das macht. Und das ist natürlich toll, weil alle, die das hören werden, haben die Show entweder schon gesehen oder hätten sie sehen können. Und jetzt haben wir uns richtig ins Fettnäpfchen gesetzt. Vielleicht gibt es ja einen ganz speziellen Grund, warum Tim Meltzer das moderiert.
Ja, den habe ich aber leider noch nicht rausgefunden. Aber vielleicht wird das ja in der ersten Show enthüllt. Das
vielleicht ist er ja einfach ein großer Fan der Drag-Kunst.
Ja, das ist gut möglich, aber also, im ersten Moment fragt man sich tatsächlich erstmal, wieso eigentlich Tim Meltzer? Also der macht seinen Job bestimmt gut, aber ich hätte jetzt nicht als erstes an den Fernsehkoch gedacht.
Hat er vielleicht angerufen und gesagt, hey, ich habe euch ein halbes Dutzend erfolgreiche Sendungen produziert, ich will jetzt mal was Lustiges moderieren.
Ja, vielleicht hat er aber auch noch einen Vertrag zu erfüllen, in dem Vertrag steht drin, hey, du hast noch eine Staffel von irgendeiner Sendung zu moderieren, mach das mal noch, damit der Vertrag...
Ich glaube nicht, dass Tim Meltzer so einen generischen Vertrag unterschreibt.
Weiß man nicht.
So, hier sind die sexy Sportclips präsentiert von Tim Meltzer.
Übrigens, nee, RuPaul's Drag Race kann man übrigens auch auf RTL Plus, also RTL Now, gucken.
Ja, das gucke ich nicht. Das ist mir zu dramalastig.
Guck ich auch nicht. Im Moment gucke ich tatsächlich Princess Charming.
Eine ganz tolle Sendung.
Und da werden wir demnächst auch nochmal drüber sprechen.
Unbedingt, wahrscheinlich in der nächsten Folge, hoffe ich.
Ja, hoffe ich auch, weiß ich noch nicht. Also da kann ich schon mal ein bisschen teasern. Wir versuchen da einen Gast dazu zu holen. Ob das klappt, wissen wir noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall noch drüber sprechen, ob mit oder ohne Gast.
Ja, und da haben wir ein paar richtig schöne Hot Takes dazu und Meinungen.
Ja. Yeah.
Ja, dann sind wir jetzt auch, ist unsere zweite Folge schon vorbei. Wir haben ganz viel geplant. Gäste, Urlaubsfolgen, Specials. Da muss man dem Podcast eigentlich folgen. Alles andere wäre eine schlechte Idee, oder Dominik?
Absolut. Und es ist auch gar nicht so schwer, diesem Podcast zu folgen, weil ihr findet ihn bei Amazon Music, ihr findet ihn bei Audible, ihr findet ihn außerdem bei Google Podcasts, ihr findet ihn bei Pocket Casts und ihr findet ihn natürlich bei Spotify.
Dann bedanke ich mich bei dir. Und
überall kostenlos.
Ja. Ihr könnt auch dafür zahlen, dann wird er abgezockt.
Ja, nee, für unseren Dünnpfiff hier kann man nicht auch noch Geld verlangen, das geht nicht.
Schickt das Geld lieber an Tim Melzer.
Ja, ich weiß nicht, ob der es braucht, aber.
Kriegt man vielleicht eine Autogrammkarte, das ist besser als der Podcast.
Jo, vielleicht. Jo. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Monat, dann hören wir uns wieder auf allen bekannten Plattformen. Bis dahin, Tschüssikowski.
Das war der StoryAu Podcast. Verantwortlich für den Inhalt sind Dominik Scharrer und Alan Canaper. Das Impressum ist zu finden unter storyowl.de/impressum. Neue Folgen gibt es monatlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss.